Akis, der Hund. Gelesen von Leonard Hohm. Eine Produktion von USM Audio. 1. Wir nannten ihn den Hund. Ich glaube, Vaslav hatte ihm den Namen gegeben. Keine Ahnung, aber ich glaube, Vaslav hat damit angefangen.
Hund, hier, sauber machen!
So in der Art. Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis der Junge auf den Namen Hund hörte und aufblickte, wenn man ihn so rief. Für uns alle war der Hund ein Rätsel, wie eine Sphinx. Eine Sphinx mit kleinen Augen, klein wie Stecknadeln, als ob sich giftiger blauschwarzer Strom hinter seinen Pupillen angestaut hätte. Und lange Haare zankten sich auf seinem Kopf. Sein Gesicht wirkte fiebrig, gierig und triebgesteuert, fast schon pervers. Aber irgendwie auch wie von einer filigranen Statue aus einer anderen Zeit. Mehr als einmal habe ich Frauen gesehen, die knallrote Flecken im Gesicht bekamen, während sie den Hund heimlich anstarrten. Wenn er nicht so abartig und wortkarg gewesen wäre, dann hätte er sie alle haben können. Man erzählte sich, dass er während seiner ganzen Kindheit eingesperrt gewesen war, in einem dunklen Erdloch, irgendwo im Kosovo. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Angeblich wurde er unter einer Luke gefangen gehalten und sah in dieser Zeit keine Menschenseele und keinen einzigen Lichtstrahl. Nur absolute, rabenschwarze Stille. Jahrelang. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt war das Essen. Das wurde ihm täglich durch eine Luke geschoben. Einfache Kost, lieblos zusammengeklatschte Essensreste, meistens Brot, Bohnen, Kartoffeln, manchmal Fleischreste vom Huhn. Nach und nach müssen sich seine Geschmacksnerven in dieser Isolation wie der Tastsinn eines Blinden entwickelt haben. Irgendwann konnte er im Essen lesen, wie andere Menschen in einer Zeitung. Angeblich konnte er schmecken, ob die Kartoffeln in der Nähe einer Autobahn geerntet wurden oder ob das Fleisch von einem Tier stammte, das schmerzlos oder qualvoll hingerichtet wurde. Oder wer das Essen gekocht hatte, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ob sie sich vorher die Hände gewaschen hatte, ob sie ihre Tage oder vor kurzem noch Sex gehabt hatte. Er musste die Kartoffelfelder im trüben Herbstlicht wie Bilder auf der Zunge gesehen haben. Die schwitzenden Titten der Frau hinter dem Herd und die nikotingelben Achseln der Gabelstaplerfahrer in den Großlagerhallen. Wie er in die Stadt kam, war nicht aus ihm herauszubekommen. Aber jemand hatte einmal behauptet, dass der Hund vor ein paar Jahren als blinder Passagier auf der Ladefläche eines polnischen LKWs angekommen war. Angeblich hatte er nicht mehr dabei gehabt als eine gelbe Plastiktüte, in die er sein ganzes Hab und Gut gestopft hatte. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann stammt die Narbe auf seinem Kopf vom Baseballschläger des LKW-Fahrers, der ihn dabei entdeckt hatte, wie er unter der Plane des LKWs hervorgekrochen kam. Als ich ihn kennenlernte, muss er gerade mal 20 Jahre alt gewesen sein. So gut wie nie kamen Worte aus seinem Mund. Und wenn, dann nur kurze, marode Sätze. Er sah den Menschen nicht ins Gesicht, sondern immer unter das Kinn auf den Kehlkopf, irgendwo zwischen Hals und Mund. Nur wenn ihn etwas überraschte, dann blickte er einem in die Augen. Starr, entsetzt, nur für Bruchteile einer Sekunde, wie ein zu Tode erschrecktes Tier. Der Hund war ein Genie. Und er war mein Bruder. Als ich ihn das erste Mal sah, lag der Winter bereits lange hinter uns. Und die ersten warmen Nächte im Jahr fingen an, die Trostlosigkeit der kalten Stadt wie Tauwetter zu schmelzen. Die Presslufthämmer auf den Baustellen klangen wieder lieblicher. Und das Kreischen der Bahngleise war nicht mehr so brutal wie noch um Neujahr herum. Die letzten Weihnachtsdekorationen wurden aus den Bäumen entlang der Boulevards gerissen, und eines Nachts, kurz bevor ein neuer Tag anbrach, stand er plötzlich direkt vor mir, in der Unterführung gegenüber vom Imbiss. Seine Hände steckten in den Taschen einer fettigen Bomberjacke, und er starrte zu mir herüber. Abwesend, wortlos, als ob er Witterung aufgenommen hätte. Aufgedonnerte, zugekokste Russinnen, die ihr verlaufenes Make-up vor dem Tageslicht in Sicherheit bringen wollten, breit grinsende, wie Kriegsheimkehrer nach Hause schleichende spanische Backpacker auf Ecstasy und hysterische Busreisende musterten ihn neugierig. Wie Müll und Treibgut wurden sie im Gedränge rechts und links an ihm vorbeigespült, und auch die Zombies in ihren nach süßlichem Heroin und Pisse stinkenden Schlafsäcken am Straßenrand vor dem Spätkauf verfolgten ihn mit nervösen Blicken.